So, ich freue mich, euch sagen zu können, schlagt mit mir wieder Petrusbrief auf. Markiert euch die Stelle 1. Petrus Kapitel 4. Wir kehren nach langer Zeit, wirklich nach langer Zeit, wieder zurück in den Petrusbrief. Wir haben ausgehend von Vers 7 im Kapitel 4 einige Kreise gedreht und haben eine lange Zeit in diesem Vers 7 verbracht. Ich weiß gar nicht, wie viele Bibelstunden wir dafür verwendet haben, um diesen einen Vers uns anzuschauen. Vornehmlich zwei Themenkreise haben wir behandelt, zwei Exkurse, die sehr umfangreich geworden sind. Der eine Exkurs, der war größer, da ging es um die letzten Dinge, das Ende aller Dinge, und dann haben wir über die Endzeit Gedanken gemacht und uns einen groben Überblick da verschafft. Das war der eine Kreis, den wir da gedreht haben. Und der zweite Kreis, der war nicht so lang, aber ich denke auch intensiv, da ging es um das Thema des Gebets. Und den haben wir vor den Ferien noch miteinander beendet, zumindest diesen Überblick. Also mit diesen zwei Themenkreisen, diesen zwei Exkursen wollen wir auch den Vers 7 verlassen, diesen Vers, und weitergehen zu Vers 8 bis Vers 10. Das wird der Abschnitt sein. Es ist Zeit, weiterzugehen. Als ich das mir klar war, okay, es ist Zeit, es ist gut. Manchmal würde ich gerne schneller gehen, aber der Geist gibt mir nicht die Freimütigkeit. Und ich habe das Gefühl, ich muss dann nochmal bleiben und ich muss noch eine Bibelstunde halten, muss selber nur über nochmal ein paar Bibelstellen und Themen nachdenken. Und wenn ich merke, wenn der Geist mir Freimütigkeit gibt und Klarheit und sagt, okay, geh weiter, das ist ein gutes Gefühl. Wir sind gerade am Kreuzlichtseminar im 5. Buch Mose. Und es gibt immer wieder ein, zwei Stellen, die mich da so begeistern. Es gibt viele Stellen, die mich da begeistert, aber ein, zwei Stellen, an die musste ich ganz besonders denken. Das Volk ist innerhalb von 11 Tagen am Jordan, kann das verheißene Land in Anspruch nehmen. Sie sind im Unglauben, müssen zurück und umdrehen und wieder zurückgehen an den Ausgangsort, woher sie gekommen sind, und sie drehen einige Kreise in der Wüste. Gott lehrt sie einige Lektionen und bringt ihnen das bei, was ihnen da gefehlt hatte, um das verheißene Land in Anspruch zu nehmen. Und so müssen sie einige Kreise drehen. Und 5. Mose ist 2 ungefähr ist das. Ich weiß, wo es bei mir steht, aber ich will es nicht aufschlagen. Nicht, dass ihr das Gefühl habt, ich habe gesagt, ich schlage Petrus auf und dann sind wir schon wieder weg. Von daher, ich sage es euch nur so. Und dann steht es, Mose sagt dem Volk, lange genug, ihr wart lang genug hier, brecht auf und zieht auf und geht in dieses Land, und dieses lange genug. Das ist für mich eine herrliche Botschaft, wenn Gott sagt, okay, die Lektion ist gelernt. Ihr wart lange genug jetzt an diesem Platz. Ihr wart lange genug in diesem Vers. Es ist jetzt genug. Und wenn Gott sagt, ist genug, dann ist echt genug. Und ich habe das Gefühl, dass Gott sagt, ist genug. Es ist genug, dass wir uns mit diesem Thema der Endzeit beschäftigt haben. Es ist genug auch, dass wir uns mit dem Thema des Gebets beschäftigt haben. Wir müssen jetzt weitergehen. Und wir müssen schauen, wie das jetzt greifbar und wirksam in unserem Leben wird. Und von daher denke ich, es ist genug, auch mit Vers 7, und wir wollen uns Vers 8, Vers 9 und Vers 10 miteinander anschauen. Der Zusammenhang dieser Vers 7, den wir so intensiv uns angeschaut haben, der ist ja in einem wunderbaren Konstrukt oder in einer Thematik eingebettet, in der es darum geht, wie wir mit den allen Dingen umgehen. Es gibt drei Themenfelder, die das behandeln, das Thema der aller Dinge, und Vers 7 hat das Thema das Ende aller Dinge behandelt, das haben wir mittlerweile geschafft. Vers 8 bis 10 behandelt das Thema der Priorität vor allen Dingen. Das wird uns heute und wahrscheinlich die nächste Bibelstunde wieder uns beschäftigen. Also nachdem das Ende aller Dinge besprochen worden ist, wird jetzt die Rede davon sein, wie wir oder was wir vor allen Dingen tun müssen. Und nachdem wir uns das angeschaut haben, kommt dann Vers 11, und in dem Vers wird es darum gehen, was ist das Ziel von allen Dingen. Also das Thema, in dem die Verse hier eingegliedert sind und auch erst der Vers 7, den wir behandelt haben, es geht immer noch um das alle Dinge. So das Ende aller Dinge, die Priorität vor allen Dingen und dann aber auch das Ziel von allen Dingen. Ich werde es gleich lesen und ich hoffe, dass euch vielleicht mit diesem bisschen Weichenstellungen oder Überschriften der Inhalt mehr präsent sein wird. Während es in dem Vers 7 darum ging, eine motivierende Perspektive uns zu geben, im Anbetracht vom Ende aller Dinge. Und ich hoffe, dass hier und da es gelungen ist, dass die Perspektive, dass das Ende bald kommt und dass Jesus bald kommt, dass es uns motiviert. Und dass auch die Perspektive, dass es vernünftig ist zu beten und was das Gebet bewirkt und wie Gott sich zum Gebet stellt, dass das auch euch motiviert hat zum Beten. Ich hoffe, dass der Vers 7 euch wirklich eine gute Perspektive gegeben hat. So geht es in den Versen 8 bis 10, die Priorität von allen Dingen. Hier geht es darum, um eine erbauende Gemeinschaft. Jetzt geht es nicht um die Motivation, sondern hier geht es jetzt um die Erbauung. Und wie wird in Anbetracht der Ende aller Dinge und das Ende aller von allen Dingen, worauf kommt es an? Und Petrus sagt, dass es darauf ankommt, dass wir unsere Gemeinschaft stärken, dass wir uns gegenseitig erbauen. Es ist schwer genug in dieser Welt. Wir haben Feinde genug, wir haben Angriffe genug. Und das Ziel ist, dass wir vor allen Dingen eine Gemeinschaft haben, die einander erbaut. Wie sehr wünscht man sich das, sehnt man sich danach? Und wie schön ist das, wenn man weiß, dass eine Gemeinschaft, in der ich erbaut bin und nicht kaputt gehe, eine Gemeinschaft, an der ich gerne Anteil habe, wo ich mich wirklich wohlfühle. Und Petrus wird uns gleich drei Dinge vorstellen, das Wort Gottes wird uns gleich drei Dinge vorstellen, wie so eine Gemeinschaft sein kann. Was braucht es dazu, dass eine Gemeinschaft erbaulich wird, die Gemeinschaft fördernd sein wird? So, über die drei Dinge werden wir nachdenken. Ich werde sie gleich euch nennen, welche das sind, aber das ist mal ganz grob vom Aufbau her. Und nachdem er das gesagt hat, also die Priorität vor allen Dingen, sagt er dann später auch was über das Ziel von allen Dingen. So, das Ziel von dem Ende aller Dinge, das Ziel von dieser Gemeinschaft, alles, um was geht's alles. Und dann wird er uns eine verherrlichende Absicht vorstellen. Was ist das Ziel von allem? Und lasst uns die Verse lesen und ich hoffe, ihr werdet das entdecken, das Ende aller Dinge, die Priorität von allen Dingen und das Ziel von allen Dingen. Ich lese bewusst jetzt Vers 7 nochmal mit, weil das in diesem Zusammenhang steht. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter und der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem, also in allen Dingen, Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Könnt ihr diese drei Dinge sehen? Das Ende aller Dinge? So nahe ist gekommen das Ende der Dinge. Vor allen Dingen und dann das Ziel von allen Dingen. Preis seiner Herrlichkeit. So in dieser Weise wollen wir weiterhin diesen Abschnitt betrachten. Vers 7, wie gesagt, lang genug angeschaut. Wir wollen miteinander jetzt weitergehen und die Verse 8 bis 10 anschauen. Und ich habe jetzt bewusst am Anfang nochmal so einen groben Überblick über diesen kurzen, prägnanten, aber sehr wichtigen Abschnitt euch gegeben, weil wenn wir jetzt da in die einzelnen Abschnitte gehen, gibt es wieder so ein bisschen Unterteilung. In diesen Vers 8 bis 10, in denen es jetzt um die Priorität von allen Dingen geht und um die erbauende Gemeinschaft, kann man das nochmal in drei Teile eingliedern. Oder ich mache das bewusst. Ich möchte mit euch über drei Dinge reden, die Gemeinschaft erbauen sollen. Ich möchte mit euch über drei Dinge reden, die vor allen Dingen gelten sollen, die vor allen Dingen stehen sollen, auf die es zuerst zu achten gibt. So, wenn Petrus sagt, vor allen Dingen aber, dann sagt, es gibt ganz viele Dinge. Aber er sagt, vor allen diesen Dingen, und die mögen gut oder schlecht sein, worauf müssen wir uns konzentrieren? Er sagt, auf das. Und er nennt drei Dinge. Drei Dinge, die vor allen anderen Dingen stehen. Und zwar das erste nennt er eine anhaltende Liebe. Er sagt, vor allen Dingen kommt es darauf an, dass wir eine anhaltende Liebe haben. Das ist, was die Gemeinschaft fördert und das ist, was die Gemeinschaft erbaut. eine anhaltende Liebe. Darüber wollen wir heute nachdenken. Das zweite ist, es ist eine nicht murrende Gastfreundschaft. Interessant, dass an dieser Stelle er über die Gastfreundschaft redet und auch sagt, vor allen Dingen schaut, dass ihr eine anhaltende Liebe untereinander habt. Vor allen Dingen schaut, dass ihr eine nicht murrende Gastfreundschaft habt. Das heißt, dass ihr gerne Gastfreundlichkeit übt, dass ihr gerne Gäste aufnimmt. Vers 9, also Vers 8 ist untereinander diese anhaltende Liebe, Vers 9 ist nicht murrende Gastfreundschaft und Vers 10 eine dienende Gemeinschaft, eine Dienstbereitschaft, und zwar in einer richtigen Haltung. Das ist Vers 10, dass er davon spricht, dass wir einander dienen sollen mit den Gaben, die Gott uns gibt. Also, die Gemeinschaft wird erbaut, die Gemeinschaft wird gestärkt durch eine anhaltende Liebe, durch eine nicht murrende Gemeinschaft, eine Gastfreundschaft und durch eine dienende Gemeinschaft. Das sind die drei Dinge, die jetzt in diesen Versen uns gezeigt werden, Vers 8 bis Vers 10. Das Wörtchen einander spielt hier eine große Rolle und wird dreimal erwähnt und jeweils in diesen drei Zusammenhängen wird das gesagt. Schaut mal, in Vers 8 heißt es, ich lese nochmal Vers 8, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Also hier geht es darum, was wir unter uns untereinander haben müssen. Und dann redet er von einer anhaltenden Liebe. In Vers 9 redet er und sagte, seid gastfreien gegeneinander. Also wir müssen nicht gegeneinander sein, sondern wir müssen gegeneinander müssen wir etwas tun. Also wir sollen nicht nur untereinander etwas haben, sondern auch gegeneinander etwas tun. Das ist aktiv. Ich werde euch versuchen zu zeigen, dass hier die anhaltende Liebe in der Praxis umgesetzt wird. Dass es nicht nur einfach darum geht, zu sagen, okay, kommt alle zu mir zum Kaffee, sondern dass es hier eine gelebte Liebestat ist, was hier Petrus anspricht. Und also Vers 9 geht es gegeneinander etwas zu tun oder einander etwas zu tun. Und jetzt kommt das Dritte. Und dann sagt er, Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient einander als gute Verwalter. Also dreimal geht es um das Einander. Warum ist das so wichtig? In Vers 7, als es um das Ende aller Dinge ging und um das Gebetsleben und wie wir eben, dass das für uns die Priorität ist, um mit diesem Ende uns auf das Ende vorzubereiten und auch mit diesem Ende umzugehen, dass das Gebetsleben wichtig ist, ging es darum, was ich für mich und lebe. Also hier ging es um mein persönliches Glaubensleben. Das ist mein Gebetsleben. Es ging darum, wie ich mich in Anbetracht vom Ende aller Dinge, was muss ich tun und auch für mich tun. Und Petrus sagt, es ist wichtig, dass du beständig und dass du vernünftig betest. So, das betrifft so mein persönliches Glaubensleben. Das war der eine Schwerpunkt. Diese Verse haben einen anderen Schwerpunkt. Hier geht es nicht darum, was wir persönlich für unser Glaubensleben tun sollen. Hier geht es darum, was wir für das Glaubensleben unserer Geschwister tun sollen. Und dann sagt er, vor allen Dingen, schaut, dass ihr untereinander eine fördernde, eine erbauende, eine stärkende Gemeinschaft habt. So, jetzt geht es so weg von uns, aus dem Gebetsleben heraus und aufeinander zu, miteinander hin. Das ist der Schwerpunkt in Vers 8 bis 10. Und wenn wir das verstanden haben, dann richtet er unsere Perspektive weg von uns, hin zu unseren Mitmenschen, unseren Glaubensgeschwistern, hin zu Gott. Und das ist der Vers 11. Und er sagt, wenn wir das tun, dann müssen wir das aus einer Perspektive tun. Wir tun es für wen? Für den Herrn. Und zwar aus ihm und für ihn, damit er verherrlicht wird. Also das ist so eine geistliche Bewegung, die wir hier in diesen Versen haben. Wir geben Acht auf uns, wir geben Acht aufeinander und wir geben Acht auf Gott, in dem Sinne, dass wir wissen, für wen und warum wir diese Dinge tun. So, das ganz grob ist das so der Aufbau und inhaltlich von den Versen. Wir waren schon lange nicht mehr im Petrusbrief und bei allen Exkursen und ich hoffe, dass es euch jetzt nicht zu langweilig war, diesen Überblick nochmal zu bekommen, aber es ist trotzdem gut, immer wieder sich daran zu erinnern, wo befinden wir uns, was ist die Thematik, wie werden die Verse aufgebaut, um was geht es eigentlich. Also mit diesem Wissen und ich hoffe, mit diesem kurzen Einblick und Überblick über die Verse. Lasst uns über diese Dinge nachdenken, vor allem über diese drei Dinge in Vers 8 bis 10. Was bedeutet, eine erbauende Gemeinschaft zu haben? Und was bedeutet, dass wir eine anhaltende Liebe haben, eine nicht murrende Gemeinschaft und eine dienende Gemeinschaft? Gehen wir zu Vers 8 zuerst. Petrus schreibt, ich lese bewusst ihn noch einmal, vor allen Dingen aber habt eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das ist eine steile Aussage, oder? Ich kann mich erinnern, das ist jetzt wirklich 14 Jahre zurück. Ich saß als junger Student in der Bibelschule und wir hatten dann eine Morgenandacht gehabt und da war ein Missionar eingeladen und er hat eine Andacht gehalten über diesen Vers, Petrus 4, Vers 8. Und ich weiß, dass er darüber gepredigt hat und gesagt hat, dass die Liebe eine Menge an Sünden zudeckt. Und ich sage euch ehrlich, ich weiß nach 14 Jahren, dass er das gemacht hat. Und diese Tage habe ich mir so oft versucht, mich zu erinnern, was hat er eigentlich da gesagt? Und ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, aber ich weiß, dass ich bis heute noch weiß, dass er darüber gelehrt hat. Wisst ihr warum? Weil ich, als er damals das vorgelesen hat, denn die Liebe deckt eine Menge an der Sünden zu, das ging mir durch Mark und Bein. Und ich weiß nicht, was er da gesagt hat, ich weiß nicht, wie viel er da ausgelegt hat und wie viel, ob das gut oder schlecht war, weiß ich gar nicht. Will ich dem Bruder das auch nicht absprechen, bestimmt war es gut. Aber dieser Vers, der saß bei mir so drin und hat viele Fragen ausgelöst, aber auch eine große Dankbarkeit. Einfach diese Aussage, denn die Liebe deckt eine Menge an Sünden zu. Das klingt doch herrlich, oder? Und dann sagt er das aber an uns. So, um was geht es da eigentlich, gell? Und dann dachte ich, also zu einem die Freude darüber, auch jetzt, und zum anderen aber auch eine Menge, was steht hier nicht? Denn die Liebe deckt alle Sünden zu, dachte ich, wie? Gell? So, hat es auch in sich. Und wir wollen da einfach ein bisschen darüber nachdenken. Jetzt schaut mal, ähnlich wie beim Thema des Gebets, dass über Endzeit wie in manchen Dingen vielleicht ein Defizit hatten und haben, weil wir bestimmte Dinge uns damit nicht beschäftigen, weil die so kontrovers diskutiert werden. Aber dass wir über das Gebet eigentlich wissen, dass es notwendig ist und trotzdem kann es neu werden. Aber auch hier über Liebe. Ist doch, kennt ihr Liebe? Ja, ich hoffe, ihr habt mal erfahren. Und ich hoffe, ihr liebt auch etwas Wunderbares. Und von daher, über was reden wir? Das Schönste, was es gibt und das Schwerste, was es gibt. Und eine tiefe Aussage, dass Petrus hier trifft, dass wir eine anhaltende Liebe untereinander haben sollen. Und denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Das heißt, nicht nur von Sünden, die bei uns zugedeckt sind, sondern auch Sünden untereinander. Und das ist schon ein gutes Thema, um zu begreifen, wie Gemeinschaft erbaut werden kann, wie eine Gemeinschaft gut sein kann und wie man in einer Gemeinschaft leben kann, an der man sich erfreut. Es ist eine Gemeinschaft, bei der eine Menge von Sünden zugedeckt wird. Wie einfach tolerieren. So einfach so Augen zu und jeder kann in Sünde leben und wir sagen, alles Liebe. Es ist damit gemeint. So, um was geht es hier? Lass uns das miteinander ein bisschen nachschauen, darüber nachdenken, ein paar Bibelverse lesen. Also, zuerst mal, vor allen Dingen. Petrus macht hier eine Priorisierung. Deswegen habe ich geschrieben, Priorität vor allen Dingen. Was würdet ihr sagen? Oder andersrum, schaut mal, wir beginnen, er sagt, das Ende kommt und das, was wir wissen müssen und tun müssen, ist beten, richtig? Und wir haben so intensiv uns mit dem Gebet beschäftigt und verstanden, wir müssen beten, das ist so wichtig, das ist die Quelle unserer Kraft, das ist der Ort, wo wir Verständnis bekommen über den Willen Gottes, wo wir Ausrichtung bekommen, wo unser Wille mit dem Willen Gottes eins wird, wo wir auch Erhörung bekommen, das Gebet. Und dann, nachdem Petrus das gesagt hat, was Wunderbares und Wichtiges, sagt er, aber wisst ihr was, es gibt was Wichtigeres. Es gibt noch was Wichtigeres als Gebet. Und dann denke ich, er meint, vor allen Dingen, sogar vorm Gebet, was ist wichtig? Gebet ist wichtig, aber er sagt, vorher ist noch was wichtig, und zwar was? Dass wir eine anhaltende Liebe untereinander haben, vor allen Dingen. Und er stellt jetzt etwas, und vor allem die anhaltende Liebe, an die allererste Stelle und sagt, das ist jetzt, was sehr, sehr wichtig ist. Das steht vor allen Dingen. Darüber müssen wir Klarheit haben, dass die Liebe an der Priorität auf Nummer 1 steht. Und ich traue mich das sogar vorm Gebet. Warum? Das erkläre ich euch gleich. Steht sogar vorm Gebet und hat Auswirkungen auf unser Gebetsleben. Also vor allen Dingen, warum diese anhaltende Liebe, warum an der ersten Stelle? Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und ich möchte sie mit euch teilen und ein bisschen aufbauend, warum? Weil, und ich gebe euch ein paar Gründe, warum. Und den Hauptgrund behandle ich fast als letztes hier, ich führe euch da ein bisschen mal hinein. Warum die Liebe an vor allen Dingen steht. Und das Erste, weil die Liebe ein Erkennungszeichen der Kinder Gottes ist. Darum steht die Liebe an allererster Stelle. Darf ich so sagen, nicht mal das Gebetsleben ist das Erkennungszeichen der Kinder Gottes. Es gibt viele, die beten auch und die sind keine Kinder Gottes. Aber eine anhaltende Liebe, nicht einfach nur Liebe, eine anhaltende Liebe, müssen wir auch darüber nachdenken, was ist eine anhaltende Liebe? Aber eine anhaltende Liebe, das ist das Erkennungszeichen der Kinder Gottes. Und von daher steht sie an allererster Stelle. Wir müssen erstmal begreifen, das macht Kinder Gottes aus. Kinder Gottes sind die, die anhalten lieben. Im Hintergrund vom Petrusbrief, ein heiliges, königliches Priestertum in dieser Welt zu sein, in einer gottfeindlichen Welt, mit Schwierigkeiten, mit Anfeindungen, mit Kämpfen, mit allem drum und dran. Vor allen Dingen, um was geht's? Sagt, lebt so untereinander und miteinander, dass man daran erkennt, dass ihr wirklich Gottes Priester seid. Dass ihr Kinder Gottes seid. Und das ist vor allen Dingen, ist die Liebe untereinander so entscheidend. Jetzt kommen Bibelstellen, ich will sie trotzdem bemühen. Auch wenn ich weiß, habt sie schon mehrmals gelesen. Und das ist mein Gebet gewesen und meine Hoffnung, dass wenn wir sie kennen, wir sie lesen, uns in diesem Zusammenhang, sie einfach uns nochmal wichtig werden und der Geist das Wunder macht, dass das Alte einfach wieder schön und herrlich neu ist. Geht mal mit mir ins Johannesevangelium, Johannes Kapitel 13. Johannes Kapitel 13. Wir sind da ganz frisch im Markus-Evangelium. In der ganzen Thematik der Sünde des Hochmuts und wie die Jünger sich permanent übereinander sich stellen wollen. Sie wollen nicht einander dienen, sie wollen übereinander herrschen. Und der ganze Streit ist, wer ist der Erste, wer ist der Erste. Die List, Jakobus und Johannes, könnt ihr euch erinnern, so was sie alles tun, um an die ersten Plätze zu bekommen. Und in diesem ganzen Zusammenhang, hier sind wir Kapitel 13, Jesus wäscht ihnen die Füße und dann sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, was bedeutet, einander zu lieben. Schaut mal Kapitel 13, Vers 1. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebt er sie bis ans Ende. Das ist das Muster und das Beispiel der anhaltenden Liebe. Er liebt sie bis zum Ende aller Dinge, bis zum Schluss. Warum wird das hier erwähnt? Warum? Interessant, so beginnt die Fußwaschung. Dieser Abschnitt, wo uns gezeigt wird, wie Jesus seinen Jüngern die Füße wusch. Wichtig ist, uns wird gleich am Anfang gesagt, er ist Gott, er wurde Mensch und er weiß, er geht wieder zu Gott, um das zu sein, nämlich Gott, um klarzumachen, wer Jesus ist. Und das Zweite wird gesagt, er liebt sie. Und zwar bis zum Ende, zum bitteren Ende. Warum? Weil die geben ihm keinen Grund, sie zu lieben. Sie liegen nämlich gerade da und streiten darüber, wer ist der Erste unter ihnen. Und was macht Jesus? Er macht etwas, was eigentlich schwierig ist in diesem Zustand. Nicht nur wegen den dreckigen Füßen, sondern wegen ihrer Herzenshaltung. Die stinken mehr wie die Füße. Und er wäscht sie, als Gott wäscht er die stinkenden Füße von Menschen. Und weiß, wie oft hat er ihnen beigebracht, wie oft hat er ihnen gesagt, was ist es, zum Kind sich zu machen, zum Letzten sich zu machen, sich zu erniedrigen, nicht sich zu überhöhen, wie eklig die Sünde des Hochmuts ist. Sie leben das gerade, die, die, ihr Denken ist erfüllt von dieser Sünde des Hochmuts. Und was macht er? Er wäscht ihnen die Füße. Das ist eine Liebestat. Und zwar bis zum bitteren Ende. Er hört da nicht auf und sagt, das reicht. Ich habe gerade vorgehabt, euch die Füße zu waschen, aber so kann ich euch nicht die Füße waschen. Mit so einer Haltung. Ihr solltet mir die Füße waschen, nicht ich euch die Füße waschen. Ihr denkt, wer ist der Erste? Dann seid mal hier mal die Letzten, wascht mir die Füße. Darum liebt er sie bis zum Ende. Wirklich bis zu dem bitteren Ende geht er den Weg für sie. Das ist eine anhaltende Liebe. Und am Ende von dieser Unterweisung, Kapitel 13, Vers 34, sagt er zwischen, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Das Beispiel besteht nicht daran, dass wir uns einander die Füße waschen sollen. Manche haben das, verstehen das so. Ich finde, das mal eine wirklich schöne Lektion wäre. Wisst ihr, was das mit uns machen würde? Ihr würdet heute kommen oder nächsten Mittwoch und wir würden überall die Waschbecken hinstellen und einander anfangen, die Füße zu waschen. Ich hatte einen Unterricht gehabt, da hat mein Professor Doktor mir die Füße gewaschen. Das war unangenehm. Das war für mich sehr unangenehm. Allein diese Erfahrung zu machen, nicht dem anderen die Füße zu waschen, das war auch unangenehm, ihm die Füße zu waschen. Ich kann doch nicht sagen, nur die Erfahrung macht, das macht was mit einem. Ich kann mir auch selbst die Füße waschen. Wir können uns auch selbst die Füße waschen. Das macht was mit unserer Haltung, dem anderen gegenüber, uns gegenüber, wie wir uns wahrnehmen, wie wir in den anderen wahrnehmen. Das macht was. In beiden muss man sich nämlich erniedrigen. In beiden. Man muss es zulassen, dass einem die dreckigen, stinkenden Füße, hat man die Zehennägel nicht geschnitten, Fussel von den Socken, ganzen Tag in Schuhen rumgelaufen, stinken doch so ohne, wenn er riecht, wie meine Füße stinken, peinlich. Das ist unangenehm. Jesus lehrt, was bedeutet eine anhaltende Liebe, auch mit und durch Gestank hindurch. Und dann sagt er, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie auch ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt, daran werdet ihr alle erkennen, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich weiß, das kennen wir, dass Jesus sagt, wenn ihr in dieser Art und Weise, wenn in dieser Art und Weise einander liebt, wie ich euch liebe, daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Freunde, nicht Liebe untereinander ist ein Erkennungszeichen für ein Kind Gottes. Es gibt Menschen, die lieben sich auch ohne Christus. Menschen lieben sich sehr, auch ohne ihn zu haben. Und mögen sich mehr als manche Christen untereinander. Das ist kein Erkennungszeichen. Das ist eine Fähigkeit, die Gott in jeden Menschen hineingelegt hat. Einen, den man toll findet, einen, in dem man sympathisiert, einen, der die gleichen Gedanken hat, die gleichen Hobbys, den gleichen Geschmack, die gleichen Interessen. Und da passiert irgendwas. Man hat einen Draht zueinander. Man liebt einander. Das können Menschen, die mit Christus und mit Gott nichts zu tun haben, genauso können sie das tun. Jesus sagt nicht, wenn ihr einfach euch liebt untereinander, euch einfach mögt, dann seid ihr meine Kinder, danach erkennt man das. Jesus sagt, wenn ihr euch einander liebt, wie ich euch geliebt habe, so wie ich euch liebe, liebt ihr euch. Und wenn ihr in Angesicht des Gestanks eurer Herzen, nicht der Füße, trotzdem einander dient, da kommen wir im Petrusbrief, was eine dienende Gemeinschaft ist. Was eine fördernde Gemeinschaft. Darum sagt er, dient einander. Er beginnt hier. Von wem hat er gelernt? Vom Herrn. So, wenn wir im Angesicht der Schwierigkeiten, und zwar nicht in einem kurzen Moment der Euphorie, sondern gerade durch Schwierigkeiten durch und in dem Moment, wo Menschen unerträglich sind, wo Geschwister unerträglich sind, wenn man eine anhaltende Liebe da hat, dann verrate ich euch eins. Da kann es nur sein, dass ihr Kinder Gottes seid. Dann wisst ihr warum? Ohne Kind Gottes kann man einander so nicht lieben. Unmöglich. Man wird einander hassen. wenn man einander ertragen, in Liebe erträgt, sagt Paulus im Epheserbrief, dann ist es ein Zeichen, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Das ist ein, versteht ihr, das ist ein Erkennungszeichen. Jesus sagt also, wenn ihr in der Lage sein werdet, mich genauso zu lieben, nicht euch übereinander zu stellen, wie ihr gerade das tut, aber der Geist Gottes war noch nicht da, sondern wenn ihr das tut, was ich getan habe, nämlich als der Erste zum Letzten sich zu machen, dann, wenn an dem Punkt, wo das bei euch sein wird, dann wird man merken, ihr seid wirklich meine Jünger. Denn dann tut ihr genau das, was ich getan habe und folgt mir nach. Also das Erkennungszeichen der anhaltenden Liebe untereinander ist wichtig. Und der Herr beginnt und sagt, dieses Gebot gebe ich euch, das Erste. Und wisst ihr was? Das Letzte. Das ist das Gebot schlechthin. Wird für uns gleich wichtig sein. Geht mal mit mir in den Epheserbrief, ich gebe euch ein paar Stellen, ich erinnere euch ein paar Stellen. Als Apostel Paulus in Ephesus war, die Gemeinde gründete und die Gemeinde dann wuchs und er die Gemeinde wieder einen Brief schreibt, dann sagt er etwas, was interessant ist. Kapitel 1, Vers 15. Er sagt, Kapitel 1, Vers 15, deshalb höre ich auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf für euch zu danken und gedenke eure in meinen Gebeten. Paulus ist voller Dank erfüllt, voller Freude, voller Jubel, so wie er in dem Philipperbrief Kapitel 2 sagt, erfüllt mich mit aller Freude, indem ihr Liebe untereinander habt. Sagt, das ist die größte Freude für mich, wenn ich mitbekomme, ihr habt Liebe untereinander. Wenn ich das mitbekomme, dann weiß ich nämlich was. Ihr habt Glauben, ihr seid in Christus Jesus. An dieser Stelle habe ich mir mit meinem Bleistift in aller Demut habe ich hingeschrieben, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben in dem Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu den allen Heiligen gehört habe. Vom Griechischen beides möglich zu übersetzen, an oder in. Und in dem ganzen Zusammenhang geht es darum, was wir in Christus haben und in Christus sind. Und Paulus sagt, wenn wir in Christus sind, dann haben wir eine Liebe untereinander. Das macht Kinder Gottes aus. Eine Liebe untereinander. Und er sagt, ich höre, dass ihr in Christus seid. Und woher weiß ich das? Ihr habt Liebe untereinander. Das kann nicht anders sein. Ihr seid Juden und Heiden. Das funktioniert normalerweise nicht so gut. Da gibt es einiges an Streitpunkten. Die zählt danach alle auf. Aber er sagt, ihr habt Liebe untereinander. Was für ein Zeugnis, oder? An die Epheser. Und das ist warum? Das ist ein Erkennungszeichen. Und dann sagt er, jetzt bete ich ganz anders für euch. Und er betet, dass sie noch tiefer hineinkommen, tiefer in die Erkenntnis, tiefer ins Verständnis. Das ist ein Erkennungszeichen. Geht mal mir in Kolosser Kapitel 3, Vers 14. An die Kolosser schreibt er. Ich nehme euch Vers 13 vielleicht nochmal mit. Ertragt einander. Und vergebt euch gegenseitig, wer eine Klage gegen einen anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Also, da wo Menschen gibt, da menschelt's. Streit gibt's immer. Schuld gibt's immer. Sünde gibt's überall. Und dann sagt er, Leute, vergebt euch. So wie Christus euch vergeben hat, tut das Gleiche. Und dann kommt Vers 14. Zu diesem allem, vor allem könnten wir, also jetzt kommt wieder die Priorität. Wie kann das möglich sein? Zu diesem allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Das ist eine interessante Aussage. Er sagt, die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Die Liebe ist etwas Vollkommenes. Ein Band hält etwas zusammen. In dem Fall die Gemeinschaft der Gläubigen. Und da gibt es Streit und Neid. Und Verleumdung und Hass, all diese Dinge. Und Paulus sagt, bitte vergebt einander. Und wie kann das möglich sein? Wie kann man das machen? Er sagt, bindet alles mit der Liebe zusammen. Das ist ein schönes Bild. Denn wenn das nicht zusammengebunden ist, fällt auseinander. Jede Gemeinschaft bricht auseinander, wenn das nicht da ist, eine anhaltende Liebe. Sie bricht, aber kurz oder lang bricht sie zusammen. Und ich finde diesen Ausdruck Band der Vollkommenheit. Warum? Warum ist die Liebe das Band der Vollkommenheit? Was würdet ihr sagen? Weil die Liebe Gott selbst ist. Weil die Liebe Gott selbst ist und Gott ist vollkommen. Und weil die Liebe die Erfüllung des vollkommenen Maßstab Gottes ist. Ich möchte euch das kurz zeigen. Römer 3, Vers 13. Römer 13. Bisschen zurück wieder. Zurückblättern, nicht so weit. Römer 13, Vers 12. Nee, Vers 10, nicht 12. Vers 10, Entschuldigung. Paulus sagt, die Liebe tut demnächst nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Schaut mal, wir müssen gar nicht so darüber nachdenken und die 10 Gebote und was ist falsch, was ist richtig. Was wäre jetzt richtig und was wäre nicht richtig? Die Schrift sagt, wenn du in Liebe gegenüber dem Bösen handelst oder in der Liebe ist nichts Böses. Wenn die Grundmotivation eine echte, ungeheuchelte Liebe ist, dann ist das in der Übereinstimmung mit dem ganzen Wesen Gottes. Dann ist das in der Übereinstimmung mit dem ganzen Willen Gottes. Und die Schrift geht so weit, Paulus geht so weit, sagt, wenn du so handelst, weißt du, was du da tust? Du erfüllst das ganze Gesetz. Ist das nicht erstaunlich? Ist es nicht herrlich? Wenn wir in der Liebe handeln, dann erfüllen wir das ganze Gesetz. Hast du mal gedacht, wie schön wäre das mal, Gesetz halten zu können? Und dann gesagt, ich kann das nie tun. Also haben wir aufgegeben. So. Können wir eh nie erreichen, gell? Richtig. Allein und die 10 Gebote, Katastrophe, kriegen wir nicht hin. Aber in Jesus Christus haben wir einen neuen Bund und eine neue Möglichkeit, das ganze Gesetz zu halten. Nicht nur ein Teil, das ganze. Und das wird runtergebrochen auf die Liebe untereinander, auf eine anhaltende Liebe untereinander. Ich möchte euch an eine andere Stelle kurz zeigen, die ich faszinierend finde. Matthäus Kapitel 5 in der Bergpredigt. Werden wir uns nochmal anschauen, wenn wir auf der Bibelfreizeit, Gemeindebibelfreizeit sind, in ein paar Wochen, ich glaube 3 Wochen, 4 Wochen ist es, sind wir dann da gemeinsam. Auf jeden Fall, schaut mal, Matthäus 5, ab Vers 38, ihr habt gehört, dass euch gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber ich sage euch, widersteht dem Bösen. Er widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere da. Und dem, der dich vor Gericht geht und dein Untergewand nehmen will, den lass auch den Mantel. Und wenn jemand dir zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib den, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Nicht schlecht, gell? Gar nicht so einfach. Da spüren wir die ganze Härte des Gesetzes, der ganze Maßstab. Aber jetzt schaut mal, Vers 43. Ihr habt gehört, dass das gesagt ist, du sollst nicht den Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid. Ha. Die Begründung ist, diese Art der Liebe, er sagt, damit ihr Söhne eures Vaters seid. Andersrum sagt Jesus, wer so lieben kann, wer die Feinde lieben kann, und für sie betet, obwohl sie ihn verfolgen. Da gibt es nur eine Möglichkeit. Er ist ein Kind Gottes. Einer, der Kind Gottes ist, der nicht ein Sohn Gottes ist, kann das nicht. Und dann sagt er, schaut mal, Vers 46. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Es ist ziemlich einfach, die zu lieben, die einen lieben. Das ist keine große Kunst. Das macht es uns echt einfach. Und darum lieben wir gern die, die uns lieben. Aber wisst ihr was, das ist keine große Kunst. Das können Menschen ohne Christus, ohne den Geist Gottes genauso. Absolut, das kriegen sie hin. Das können sie. Wie gesagt, es gibt genug Liebe von ihm mir gegenüber, also habe ich kein Problem, ihn zu lieben. Er tut mir immer was Gutes. Ah, ich würde dir auch gerne was Gutes tun. Er macht mir immer ein Kompliment. Dann fällt es auch einem einfach, immer ein Kompliment zu machen. Er gibt mir immer was, dann gebe ich ihm auch gerne. Gibt sogar mehr. Will zeigen, ich habe ihn mehr lieb. Das hat nichts mit der Liebe, von der wir hier reden, zu tun. Jesus sagt, es geht darum, dass wenn einer dich schlägt, du was tust. Sag, mach's noch einmal. Wie? Für mich ist es, schaut mal, für uns wäre es schon groß, wenn jemand uns schlägt, nicht zurückzuschlagen. Und wenn wir das nicht tun, dann denken wir, boah, heute echt Liebestat. Der hat mich beschimpft und weißt du was, ich habe nicht zurückgeschimpft. Mensch. Weißt du, er hat an mir eine reingeschlagen, ob verbal oder physisch. Und weißt du was, ich habe nicht zurückgeschlagen. Aber wisst ihr, wie ich gestanden bin? So. Am liebsten hätte ich ihm eine reingehauen. Aber weißt du, ich habe mich zurückgehalten. Aber der Hass war groß. Die Rachegedanken mächtig. Aber ich konnte sie überwinden. Und dann, Mann, bist du fromm. Das hast du gut gemacht. Jesus sagt, nein. Wenn man an dem Punkt ist, wo wir sagen, guck mal, ich schlage nicht zurück. Und wenn mir jemand was fordert, ich beklag mich nicht oder so. Sondern ich sage, wenn man an dem Punkt, wo man darüber hinausgeht, als das, was möglich ist, daran wird man erkennen, dass man ein Kind Gottes ist. Warum? Weil das normalerweise kein Mensch tun kann. Kein Mensch wird, wenn man von ihm seinen Mantel fordert, noch sein Untergewand ihm geben. Ich sage, hier, du bist aber unverschämt. Keiner wird sagen, bitte schlag mich rechts, wenn wir einen Schlag von links bekommen. Niemand gibt sich dahin und sagt, okay, dann reagier dich ab an mir. Besser ich krieg's ab als ein anderer. Besser du lässt deinen ganzen Zorn an mir aus, als an meinen Mitbruder oder meine Mitschwester. Komm, sag mir alles. Niemand macht das gerne aus sich heraus. Uns fehlt die Fähigkeit dazu. Wisst ihr, was uns fehlt? Die Vollkommenheit. Wisst ihr, was wir seit dem Sündenfall tun können? Was können wir unterscheiden und was können wir tun? Gut und böse. Dazu sind wir in der Lage, zu erkennen, was gut und böse ist. Gut ist, wenn ich nicht zurückschlage. Das ist gut. Böse ist, wenn ich zurückschlage. Wisst ihr, wie viele Eltern, christliche Eltern, Kindern sagen in der Schule, dann werde ich halt. Ja? Das Kind hat es schon verstanden. Ja, da ist auf einmal, steh zu deinem Recht, fordere dein Recht ein. Da ist nicht mal die Frage von gut. Gut wäre es, nichts zu tun, nicht zurückzuschlagen, das wäre gut. Aber wisst ihr, das ist noch nicht mal der Maßstab. Das ist nicht etwas, was eine Gemeinschaft fördert und erbaut. Es gibt ein etwas, was darüber geht. Es ist der Maßstab der Vollkommenheit. Und Vollkommenheit geht einen Schritt weiter. Es ist vollkommen. Und vollkommen ist nicht, ich schlage nicht zurück, sondern ich gebe mich hin. Ich opfere mich auf für ihn. Ich gebe mich völlig dem hin, obwohl er so böse ist. Dieser Maßstab ist Vollkommenheit. Wir sind in der Lage, zwischen Gut und Böse, zurückschlagen ist gut. Nein, böse. Nicht zurückzuschlagen ist gut. Aber Gott sagt, ich will nicht, dass ihr gut oder böse. Das ist der Baum des Lebens, das Verderbens, der Baum der Erkenntnis Gut und Böse. Das ist das Gesetz. Ich will Vollkommenheit. Denn Gott ist vollkommen. Gott will nicht das Gesetz, er will Vollkommenheit. Er will nicht Gut und Böse, er will Vollkommenheit. Der Maßstab, um bei Gott zu sein, ist nicht Gut und Böse. Das ist Vollkommenheit. Das ist der Maßstab. Merkt ihr, wie hoch das ist? Und dann sagt er folgendes, Vers 47. Und wenn er und ihr allein eure Brüder grüßt, Was tut ihr besonders? Tun das nicht von den Nationen dasselbe? Also da unterscheidet ihr euch von den Nichtgläubigen nicht viel. Und dann sagt er, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist der Maßstab. So wie Gott ist, so sollt ihr sein. Wie kriegt man das hin? Wie kriegt man das hin? Wir brauchen Gott. Wir müssen sein wie er. Was sagt die Bibel? Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Um so lieben zu können wie er, was müssen wir so sein? Kinder Gottes. Darum ist die Liebe, diese Liebe, diese vollkommene Liebe, ein Erkennungszeichen. Wer so lieben kann, dann kann es nicht, weil er so ein toller Mensch ist, sondern er kann es nur, weil Gottes Liebe in sein Herz ausgegossen ist. Durch den Heiligen Geist. Und wenn Paulus zum Beispiel oder Christus sagt, wenn ihr euch so liebt, das ist das, dann weiß man, ihr seid meine Jünger. Denn niemand kann so lieben. Niemand kann so lieben. Da muss etwas passieren. Weil die Bibelstunde gleich aus ist, geht man ganz kurz wieder zurück zum Petrusbrief. Ich will es heute, das will ich an dieser Stelle euch kurz zeigen, weil ich bin noch nicht durch mit dem Thema und ich möchte nicht so enden. Geht man mit mir 1. Petrus Kapitel 2, da waren wir vor langer, langer Zeit. Und sprachen darüber, was wir für eine lebendige Hoffnung haben und was Gott an uns getan hat. Und ihr könnt, hoffentlich könnt ihr es euch nicht nur erinnern an die Bibelstunde, sondern auch in eurem Leben, dass er uns wiedergeboren hat. Und durch diese Wiedergeburt, was hat er da geschaffen? Schaut mal, Kapitel 2, Vers 22. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alles seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit, dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Petrus erinnert die Gemeinde und sagt, ihr seid doch wiedergeboren worden. Und durch die Wiedergeburt wurde ihr doch gewaschen. Eure Herzen wurden reingemacht von euren selbstsüchtigen und egoistischen und Gedanken an euer Recht und Stellung und Anspruch und somit gereinigt von all diesen Dingen, die euch dazu hindern, so zu lieben, wie Gott uns liebt. Eure Herzen wurden doch in der Wiedergeburt reingemacht zu der Fähigkeit, ungeheuchelt und anhaltend lieben zu können. Das ist ein Kennzeichen eines wiedergeborenen Menschen. Er ist fähig, anhaltend zu lieben. Er ist fähig, ungeheuchelt zu lieben. Wisst ihr, wichtig, ungeheuchelt. Petrus ist realistisch. Darum sagt er auch, die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Wir werden in der nächsten Bibelstunde darüber nachdenken, warum nicht alle, warum nur eine Menge. Das ist eine Menge, schon mal gut, gell? Ich sage euch schon mal so viel, denn Gottes Liebe hat auch nicht alle Sünden zugedeckt. Sonst wäre niemand in der Hölle. Sonst würden alle gerettet werden. So welche, wer hat keine Vergebung der Sünden bekommen? Welche Sünden wurden nicht zugedeckt? Denn wenn alle Sünden zugedeckt wären, dann würden alle Menschen im Himmel sein. Werden alle Menschen im Himmel sein? Ich hoffe, das wisst ihr. Auch wenn gerade die Frage oder die Aussage bei manchen große Fragezeichen in den Gesichtern malt, ich sehe es gerade. Ja. Wir glauben an keine Allversöhnung und dass die Liebe Gottes nicht alle Sünden zugedeckt hat. Sondern welche und von wem? Und wenn es heißt, liebt so wie er, dann müssen wir das verstehen. Und dann müssen wir das auch so leben. So. Also es ist also keine geheuchelte Liebe. Keine Liebe, die sagt, ah ja, ist alles gut, alles rosa, kein Problem. Nein, sie nimmt Sünde ernst. Sie nimmt Verfehlung ernst. Ich will heute mit diesem ersten Punkt, zumindest mit diesem vor allen Dingen, schon schließen, in dem Sinne, warum vor allen Dingen? Weil die Liebe für uns, die anhaltende, diese Art von der Liebe, diese vollkommene Liebe, nicht die menschliche und natürliche Liebe, die vollkommene Liebe, weil sie der Maßstab oder das Erkennungszeichen der Kinder Gottes ist. Und wir müssen hier ein Zeugnis sein. Und daran erkennt man. Ich will euch nur an 2, 3 Stellen noch erinnern und dann das beenden. Darf ich euch bitten, den Brief schlechthin aufzuschlagen, der dieses Thema behandelt. Und das ist der 1. Johannesbrief. Auch das ist mit Sicherheit euch alles bekannt. Ich habe mir, oder andersrum, ich will so das kurz zusammenfassen. Diesen Brief hat Johannes aus dem Grund geschrieben, um die Leser ihnen vor Augen zu malen, dass sie Kinder Gottes sind. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich zweifle, ob ich Kind Gottes bin. Morgen habe ich ein Telefonat mit einem Mann, der ich nicht kenne, aber der sagt, ich muss darüber reden. Ich habe meine Kämpfe. So, wisst ihr, was ich ihm sagen werde? Lies den 1. Johannesbrief und dann ruf mich nochmal an. Und das mache ich fast mit allen, die mit dieser Frage ringen. Ich schicke sie erstmal nach Hause, lies den 1. Johannesbrief und dann reden wir weiter. Und ich sage euch ehrlich, das Zeugnis, ich weiß um mindestens einen, ich weiß aber mehr, die dann zu mir kam und sagt, Willi, wir brauchen kein Gespräch mehr. Ich bin Kind Gottes. Durch das Studium des Johannesbriefes ist vorhin klar. Johannes schreibt, das habe ich geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr Kinder Gottes seid. Und wisst ihr, was eins der Kennzeichen ist, woran prüfen kann, ich mein Herz zur Ruhe bringen kann, dass ich weiß, ich bin wirklich ein Kind Gottes. Ich brauche nicht zweifeln. Wenn ich die ich vorher gehasst habe, jetzt lieben kann. Wenn ich meine Geschwister im Glauben liebe. Das ist ein Kennzeichen eines Kindes Gottes. Und darum schreibt Johannes immer wieder und sagt, daran erkennt man. Kapitel 2, Vers 3 und folgende. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Was war sein Gebot? Liebt einander. Er sagt, wir erkennen darin, dass wir wirklich Jesus erkannt haben und wirklich seine Kinder sind, wenn wir das tun, was er uns gesagt hat, dass wir tun. Und dann sagt er Vers 4, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist die wahrhaftige Liebe Gottes vollendet. Wer Gottes Gebot hält, in dem ist die Liebe vollendet, zur Vollkommenheit gekommen. Das ist gigantisch. Dann sagt er, Vers 7, Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, warum? Jesus hat es doch schon gesagt, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Hey, was, wieso? Ich schreibe euch nochmal neu. Ich will es, dass ihr es wieder neu hört. Als ob es zum ersten Mal ist. Das, was war, ist in ihm und ich, Entschuldigung, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was war ist, in ihm und, ich, und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, der ist in der Finsternis. Bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er hingeht, weil die Finsternis seine Augen verblindet hat. Das ist sehr klar. Sehr klar. Wer seinen Bruder hasst, kann davon reden, ich liebe Gott, bin ein Christ. Und Johannes ist so direkt und sagt, dann hast du Gott nie erkannt. Und dann argumentiert er, ich fasse es so zusammen, er sagt, schau mal, Gott ist die Liebe. Und er liebt uns. Wie kannst du sagen, du liebst Gott und hast Gott erkannt und wer Gott ist und tust nicht das, was er tut. Wenn Gott seine Kinder liebt und du seine Kinder hast, wie geht das? Wie funktioniert das? Wie kannst du sagen, du liebst Gott und du kennst Gott, wenn sogar Gott sagt, du sollst Ihr sollt euch einander lieben. Und du sagst, ich liebe Gott. Ich halte, was Gott sagt. Und Gott sagt, und Johannes sagt, ein Gebot, ein altes, und darum, aber nochmal neu, sage ich, neu, ich sage euch nochmal neu, ein Gebot, liebt einander. Daran wird man erkennen, dass ihr Kinder Gottes seid. Ja, aber ich mache doch das. Nein, nein, das ist egal. Aber ich mache doch das, auch egal. Aber ich streng mich doch da an, auch egal. Aber ich tue doch das. Aber ich zahle und ich mache. Sag, spielt alles keine Rolle. Aber ich bin so oft da. Hab nie gefehlt. Egal. Kannst du da die Geschwister, kannst du die Kinder Gottes lieben? Kannst du das? Wenn ja, dann weißt du, du bist ein Kind Gottes. Andersrum, wenn du viele Zweifel hast, da gesündigt, da gefehlt, da versagt und denkst, bin ich überhaupt ein Kind Gottes? Und der Herr fragt, aber liebst du, die ich auch liebe? Ja, vom Herzen. Dann bist du es. Genau das Gleiche. Es ist nicht entscheidend, was du tust oder nicht tust, ob du versagst oder nicht, sondern kannst du sagen, dass du die Kinder Gottes liebst? Oder nicht? Ja, ist so klar. Und der ganze Brief, also eigentlich müsste ich den kompletten lesen. Ein Vers nach dem anderen, ein Vers nach dem anderen. Daran erkennt man. Eins lese ich noch als Zusammenfassung, Kapitel 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Die ist nicht aus uns. Die Liebe ist aus Gott. Wir wurden wiedergeboren. Und die Liebe Gottes ist in unser Herzen ausgegossen, damit wir in der Lage sind zu lieben. Die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Ha. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Zweifelst du, ob du wiedergeboren bist? Dann ist der Test, es gibt einen Test. Kannst du lieben? Kann ich nicht. Wenn jemand sagt, ich kann die Kinder Gottes nicht lieben, ich krieg's nicht hin. Dann brauchen wir nicht weiter darüber reden. Ja, okay, dann versuch mal das. Dann mach mal das. Denk mal das. Tu mal das. Bringt nichts. Dann heißt, du bist noch in der Finsternis. Und unsere Anstrengung muss sein, solche Menschen ins Licht zu führen. Nicht ins Evangelium, zu Jesus Christus. Damit Gottes Liebe in ihr Herz ausgegossen werden kann. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eigenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Bedeckt unsere Schuld. Bedeckt unsere Sünden. Seine Liebe hat unsere Schuld bedeckt. Und wisst ihr, eine Menge. Eine ganze Menge. Das ist Erweis der Liebe. Und darum sagte Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Ich sage euch nichts Neues, kein neues Gebot. Es ist etwas, was schon von Anfang da war. Das ist das Gebot. Sage ich es an dieser Stelle, doch ich sage es an dieser Stelle, dann sage ich es nächstes Mal noch einmal und dann damit schließe ich. Was hat Jesus gesagt? Was ist die Grundlage, oder andersrum, in Johannes 15 sagt er, wenn ihr, nicht ich habe euch erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und ihr werdet bitten meinem Vater und er wird euch geben. Es wird erhört werden. Und dann sagt er in dem gleichen Zusammenhang, wisst ihr was, liebt einander. Wisst ihr, warum die Liebe untereinander vor allen Dingen steht, sogar vor dem Gebet, beim Petrus, weil das die Voraussetzung ist für erhörtes Gebet ist. Er sagt, liebt einander, die Liebe zueinander ist die Grundlage, ist die Voraussetzung, dass wir mit Freimütigkeit zu Gott kommen können. Nicht nur, dass wir als Kinder Gottes kommen, sondern wir kommen in seinem Willen, wir kommen in seinem Anliegen, in Übereinstimmung mit dem in seinem Namen, denn das ist er. Wenn wir das tun, was er tut und wir ihn bitten, dann wird er uns geben. Wenn du ein Kind Gottes bist und du sagst, ich weiß, es bin, aber habe echt Schwierigkeiten, die Kinder zu lieben, was müssen wir tun? Beten. Ich kann sagen, Herr, aus mir heraus, diesen Menschen zu lieben, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Er gibt mir jeden Grund, es nicht zu tun. Jeden Grund. Jede Gelegenheit. So. Du liebst ihn aber. Ich weiß das. Und weil du ihn liebst, will ich ihn auch lieben. Jesus, kannst du in mir diese Frucht schaffen? Wann hast du das letzte Mal dieses Gebet gesprochen, dass du in der Lage bist, jemand anders lieben zu können, den du eigentlich nicht lieben kannst? Wann war das der Inhalt deines Gebets? Wann warst du mal anhalten und beständig dafür zu beten, für eine bestimmte Person oder Gruppe eine Liebe zu bekommen? Aber wisst ihr was? Das ist vor allen Dingen Gottes Wesen. Das ist vor allen Dingen sein Anliegen. Das ist vor allen Dingen sein Gebot. Darum geht's. Und wenn wir in seinen Geboten wandeln, wenn wir seinen Willen tun, so wird er uns geben. Gott verlangt nun nicht, dass wir etwas tun, was wir nicht in der Lage sind. Wir können aus uns heraus nie lieben. Aber wisst ihr was? Er kann durch uns lieben. Er kann durch uns lieben. Die Frage ist, ob wir das wollen. Bist du bereit, dich ihm als Werkzeug der Liebe hinzugeben? Darf er dich als Kanal seiner Liebe gebrauchen? Willst du beten, Herr, gebrauch mich, dass deine Gemeinde durch mich deine Liebe erfährt? Glaub mir, wer so betet, der kann schon damit rechnen, dass Gott es erfüllt. Weil das will er. Warum? Weil die Liebe das Höchste von allem ist. Denn Gott ist die Liebe. Am Ende bleiben was? Glaube, Hoffnung und Liebe. Und was ist das Höchste von dem? Die Liebe. Wisst ihr warum? Weil irgendwo mal brauchen wir nicht glauben. Und die Hoffnung wird es auch nicht mehr geben. Es braucht nicht mehr zu hoffen, es braucht nicht mehr zu glauben. Aber wisst ihr, was immer bleibt? Die Liebe, weil Gott ist die Liebe. Das ist vor allen Dingen, um das geht es letztendlich. Um das geht es letztendlich. Vor allen Dingen, und das ist der erste Punkt für heute, warum ist es bei Petrus so wichtig? Weil es ein Erkennungszeichen ist. Warum ist noch wichtig? In der nächsten Bibelstunde wollen wir uns noch weiter damit beschäftigen. Ich möchte beten. Das für mich bitten, Herr Jesus Christus. Dass ich ein Gefäß bin, das du mit deiner Liebe füllen kannst, damit die anderen deine Liebe erleben und damit die anderen deine Liebe spüren. Herr, sei gnädig. Ich will bitten, dass auch für uns als Gemeinde, Herr, dass wir eine erbauende Gemeinschaft haben, in der eine anhaltende Liebe untereinander ist, füreinander ist. Herr, als Erkennungszeichen, dass wir wirklich deine Kinder sind. Herr Jesus Christus, wecke in uns durch deinen Geist das Verlangen, uns in dieser Weise auszurichten, uns in dieser Weise dir uns hinzugeben, völlig hinzugeben und nicht nach weniger streben als nach der Vollkommenheit. Nicht, dass wir vollkommen sind und nicht, dass wir vollkommen werden können aus uns heraus. Nee, wir sind Sünder durch und durch. Aber du vermagst in uns eine Liebe zu leben und eine Liebe zu lieben, die kein Mensch tun kann. Und ich preise dich dafür. In deinem Namen. Amen.